Gut. Ich sehe einige neue Gesichter. Mein Name ist Jonathan Reichert. Und wir hören heute Morgen einen Text aus dem ersten Johannesbrief. Und das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Normalerweise in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit, hören wir Texte über die Geburt Jesu, die Ankündigung der Geburt Jesu. Aber dieser Text drückt wirklich aus, um was es bei Weihnachten geht. Ich lese es vor, 1. Johannes 1, Verse 1 bis 4. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben, das verkünden wir. Das Wort des Lebens. Denn das Leben wurde offenbart. Wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbart wurde. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Wir haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben das, damit unsere Freude vollkommen ist. Das ist Wort Gottes. Amen. Das ist eine Beschreibung über Jesus, wer Jesus ist. Johannes, der gleiche Autor, der auch das Johannesevangelium geschrieben hat, schreibt er im Johannesevangelium, dass Jesus das Wort Gottes ist, dass Jesus bei Gott war und dass das Leben von ihm kommt. Und hier sehen wir das Gleiche, denn das Leben wurde offenbart. Es ist nicht nur, dass Jesus Leben für uns hatte, dass er irgendwas Gutes uns brachte, sondern Jesus selbst ist das Leben. Wenn wir uns die Religion anschauen, dann wird auf verschiedene Weise gesagt, wenn du gut lebst, wenn du fromm lebst, dann hast du vielleicht Leben. Ganz zusagen kann uns das keiner, aber bete jeden Tag, fasten, gib Almosen den Armen, hab Frieden, verschmelze dich mit der Natur oder was immer die Religion sagen. Aber es ist sozusagen Dinge, die wir tun müssen in der Hoffnung, dass wir das Leben bekommen, wirkliches Leben. Ja? Und ich habe es gestern schon gesagt, ich möchte es kurz nochmal wiederholen bei unserer Weihnachtsfeier. Viele sagen, okay, ihr Christen behauptet, Jesus kommt von Gott, ihr glaubt an Inkarnation, er ist Fleisch geworden, er ist Mensch geworden aus Fleisch und Blut. Weiß ich nicht, kann sein, muss nicht sein. Aber das Wichtigste ist doch, dass wir alle gut leben, dass wir Frieden miteinander halten, dass wir ein ethisches Leben führen. Und wie ich gestern schon sagte, da gibt es ein Problem mit. Das erste sehen wir, dass es eigentlich sehr ähnlich ist, was die Religion. Jemand kann total irreligiös sein, kann sagen, ich glaube nicht an Gott, aber eigentlich ist es im Endeffekt die gleiche Überzeugung, wie Menschen haben, die an die Religion glauben. Im Endeffekt geht es darum, Gutes zu tun. Und unsere ewige Zukunft hängt davon ab, wie gut wir hier auf dieser Erde leben. Und das Problem damit ist, dass wir entweder mit Schuldgefühlen leben, weil wir immer wieder das Gefühl haben, wir erreichen unseren eigenen Maßstab nicht. Wir leben nicht so, wie wir glauben, dass eigentlich ein Mensch leben sollte. Und dann leben wir in Angst und ständiger Sorge. Wenn wir versagen, dann sagen Menschen so Sachen wie, das kann ich mir selber nicht mehr vergeben. Das war so schlimm, ich hätte nie gedacht, dass ich sowas tue. Oder du glaubst, dass du eigentlich nicht so schwach bist und einen Gott, einen Retter brauchst. Ich kann mich schon selber zusammenreißen, sagt vielleicht jemand. Und die Folge davon ist Stolz, Arroganz. Ich erhebe mich über andere, die sich nicht so gut zusammenreißen können, die nicht so moralisch leben. Ich verurteile andere, verachte andere für ihre Disziplinlosigkeit. Und ich glaube, die meisten Menschen, die sagen, ich werde durch meine eigenen Werke gerechte, erleben ständige Pendelschwünge zwischen sich schuldig fühlen, sich voller Scham sein und dann wieder arrogant und stolz und auf andere herabblicken. Oder, und das ist die Botschaft von Weihnachten, du glaubst an die Botschaft von Weihnachten, die sagt, wir sind alle allein aus Gnade gerettet und allein durch den Glauben an Jesus. Dieser Glaube drückt wirklich eine Abhängigkeit von Jesus aus. Er bedeutet, unser Stolz, unsere Unabhängigkeit wird gedemütigt. Ich habe diese Woche ein Zitat gesehen und auf Facebook und habe es dann selber gepostet. Jared C. Wilson, Pastor aus den USA, sagte, die Latte hängt so niedrig, um in das Königreich Gottes einzutreten, sodass jeder in der Lage ist, einzutreten. Aber nur wenige tun es. Warum kommen so wenige ins Königreich Gottes, wenn das eigentlich für jeden möglich ist? Aber nur wenige tun es, weil vieles ablehnen, sich zu beugen. Ja, die Latte hängt zu tief, aber es bedeutet auch, wir müssen uns beugen vor Gott. Es ist zu bücken vor Gott, drückt eine Ehrfurcht aus, bedeutet, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht alleine. Für uns Christen ist es wichtig, dass Weihnachten nicht nur irgendeine nette Legende ist, nicht nur religiöse Gefühle entfacht werden, nicht nur ein Gefühl, ach, es ist doch alles schön und gut, wir haben Familie, wir haben eine ruhige Zeit an Weihnachten und so weiter. Es ist keine Geschichte, die uns einfach nur dazu inspiriert, ein besseres Leben zu führen. Kein Beispiel, wie man mit widrigen Umständen umgeht, so wie die Eltern von Jesus mit schwierigen Umständen umgehen müssen. Deshalb ist es, das werde heute ein paar Sachen sagen, die vielleicht etwas provozierend sind. Ich glaube, wie wird diese Geschichte, dass wir kennen die Geschichte von Jesus, nachdem er geboren war und sie lebten in Bethlehem und dann der König Herodes erfuhr, dass möglicherweise ein Konkurrent für seinen Thron geboren war und er Soldaten schickt und alle Babys und Kleinkinder in Bethlehem umbringen lässt. Und Gott warnt Josef, seinen Vater, und sie fliehen nach Ägypten. Und heute wird diese Geschichte genutzt, um zu sagen, schaut, Gott ist mit den Flüchtlingen. Das ist, was wahrscheinlich Land auf, Land ab hier in unseren Gottesdiensten gepredigt wird. Das Evangelium ist keine moralisierende Geschichte, sondern es ist eine wahre Geschichte, was Gott tat. Es zeigt uns nicht zu sagen, komm, das inspiriert dich, um besser zu leben. Nein, es zeigt, wer Gott ist. Gott, der Allmächtige, der Allwissende, der in Ewigkeit, im herrlichen Glanz gelebt hat, kam auf diese Erde in völliger Armut. Und selbst unsere Bilder, ich glaube, ich habe es hier schon mal gesagt, meistens, wenn wir so Bilder sehen, Jesus in der Krippe, dann ist es so schneebedeckte Hügel, so ein offener Stall und ja, es drückt schon irgendwie Armut aus, aber es ist auch schön, oder? Es ist irgendwie, das ist so erhebend, das ist schön. Wie ich in Bethlehem war, ich glaube, es war vor 2-3 Jahren, war ich geschockt, weil es ist wirklich völlig anders. Dieser Stall ist nicht irgend so eine schöne Holzhütte, in der Jesus geboren war, sondern es ist eine riesige Kluft, es ist eine riesige Höhle, wo die ganzen Tiere untergebracht waren, haufenweise Schafe, Rinder. Das muss gestunken haben. Ja, das war eine geschlossene Höhle, wo möglicherweise Hunderte von Tieren waren. Und da wurde Jesus geboren. Also das ist nicht dieses romantisierende Bild von einer netten Scheune, sondern das war eine Höhle unterirdisch, die gestunken hat zum Himmel. Das ist der Ort, wo Jesus geboren wurde, unser herrlicher Gott. Ist auf diese Erde gekommen. Und was drückt es aus, das Evangelium? Es zeigt uns, dass Jesus, der Gott, der weit weg, sozusagen für uns oft so weit weg zu sein scheint, der gar nicht mitfühlen kann mit den Problemen, Schwierigkeiten, die wir haben, der irgendwie, wenn das heißt, er hat Erbarmen, wenn die Religion sagen, er hat Erbarmen, wie kann Gott Erbarmen haben, wenn er überhaupt nie sowas erlebt hat wie wir? Wie kann ein Gott, der in Ewigkeit, in Herrlichkeit leben, Erbarmen haben? Jesus hat wirklich Erbarmen, Weil er an einem Ort geboren ist, der viel schlimmer ist als nämlich an jeder Ort, an dem ihr geboren wurde. Der im jüngsten Alter seine Eltern mussten ums Leben laufen für ihn. Das ist das Evangelium. Es ist eine Geschichte, die einen Unterschied in unserem Leben macht. Und wir sehen hier, wie spricht Johannes über diese wahre Geschichte? Er sagt, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben, das verkünden wir. Das Wort des Lebens. Denn das Leben wurde offenbar. Wir haben es gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben. Hier heißt es, sie bezeugen etwas. Die Jünger, die Apostel bezeugen etwas, was sie gesehen, gehört und berührt haben. Das klingt so sehr aufgetackelt. Das klingt so wie rhetorischer Zuckerguss. Ist das religiöser Überschwang? Nein, die Geburt von Jesus ist keine nette Geschichte, sondern diese Aussage ist wie eine eidesstattliche Aussage vor Gericht. Die Jünger, die Apostel bezeugen, das ist nicht nur eine nette Geschichte, die wir erzählen, sondern wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gehört, 3 Jahre haben wir Zeit mit ihm verbracht, wir haben ihn berührt, wir waren ihm so nahe, wir haben Brot mit ihm gebrochen, wir haben das gleiche Brot mit ihm gegessen. Sie sagen, das ist die Wahrheit, das ist wahre Geschichte. Wie reden wir über den Glauben? Vielleicht eine kurze Nebenbemerkung. Wie redest du über den Glauben? Wie rede ich über den Glauben? Wisst ihr, haben wir christliches Fernsehen gemacht, wir haben Sendungen produziert und ich muss euch ehrlich sagen, manchmal, ich will nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber vielleicht doch ein bisschen, aber was mich immer wieder gestört hat an christlichen Fernsehen, dass ich das Gefühl habe, da werden Geschichten erzählt im christlichen Fernsehen so: Ich hatte Alkoholprobleme, wir hatten Probleme in unserer Ehe, ich war krank und dann war der Glaube ein Trost für mich. Wisst ihr, und das ist genau, was die Welt über unseren Glauben sagt. Die Welt sagt, der Glaube ist eine Krücke. Ein paar Zitate. Jesse Ventura, früher Gouverneur von Minnesota, sagte: Organisierte Religion ist eine Schande und eine Krücke für willensschwache Menschen, die Stärke in der Menge benötigen. Der Pornograf Larry Flynt stimmt dem zu. Er sagt, es gibt nichts Gutes, was man über Religion sagen kann. Die Menschen verwenden sie als Krücke. Ted Turner, CNN-Begründer. CNN, das bekannte Nachrichtenmagazin in Amerika. Der Begründer sagt, das Christentum ist eine Religion für Verlierer. Was sagen diese Menschen über den Glauben? Sie sagen, Christen sind emotional instabil und brauchen so eine imaginäre Unterstützung, um durchs Leben zu gehen. Sie unterstellen, dass die Christen irgendwie krank sind, Hilfe benötigen und an einen imaginären Gott glauben müssen. Und die Wahrheit ist, wie ich schon sagte, wenn wir zu Jesus kommen, gestehen wir ein: Ich brauche Hilfe. Ich komme nicht mit dem Leben klar. Ich gestehe mir ein, mir reicht das nicht. Aber was ich heute Morgen betonen will, es geht nicht um ein bisschen Seelentrost, sondern im Glauben geht es um eine objektive Wahrheit. Es geht darum, dass Jesus wirklich geboren wurde. Dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Gott in Herrlichkeit, Gott in Ewigkeit auf diese Erde kam und deshalb wurde alles neu. Wie reden wir über unseren Glauben? Ist es eher so subjektiv, ja, das und das habe ich erlebt und das hat mir gut getan und das hat sich gut angefühlt? Oder können wir von einem Gott reden, von dem wir sagen, das ist passiert, das ist wahre Geschichtsschreibung? Ich glaube, es ist wichtig, gerade in Deutschland. Ich weiß nicht, wie viel ihr wisst über Kirchengeschichte. Ihr wisst vielleicht, dass es viele liberale Theologen gibt in Deutschland, die aus Deutschland kamen, die sozusagen in Frage gestellt haben, dass das mit Jesus wirklich so passiert ist. Und was dann behauptet wird, ist, wir glauben spirituell irgendwie dran, aber geschichtlich wahr sind die Sachen nicht, die in der Bibel stehen.
Das Traurige dabei ist, Vertreter dieser liberalen Theologie, ein Bultmann, ein Schleiermacher, kommen eigentlich aus ganz frommem pietistischen Haus. Ja, Schleiermacher war einer der Gründer der HU hier in Berlin. Deshalb ist es schon bezeichnend. Sie sagen, es ist spirituell wahr, das hilft dem Einzelnen, aber objektiv, geschichtlich ist es nicht passiert. Und heute glaube ich wirklich, dass auch unter Christen das aufgeweicht wird, ist, wie wir an das Wort Gottes glauben. Und es ist wichtig zu sagen, das Evangelium sind nicht nette Geschichten, die uns ein bisschen durchs Leben helfen, sondern das ist, was Gott getan hat. Das ist, wer Jesus ist, und es gibt mir ein neues Leben. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen. Wir sind in der Adventszeit. Wir feiern, dass Jesus zum ersten Mal gekommen ist. Von dem haben wir jetzt die ganze Zeit gesprochen. Jesus ist auf diese Erde gekommen, in Armut. Er müsste mit seinen Eltern fliehen. In der Adventszeit feiern wir als Christen auch sein zweites Kommen. Wir erwarten, dass Jesus wiederkommt. Aber es gibt noch etwas. Advent bedeutet auch, dass Gott immer wieder neu uns begegnet, jetzt in dieser Zeit. Dass wir hier auf dieser Erde Gemeinschaft mit Gott haben können. Dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben können. Und da heißt es in Johannes 1, Vers 14, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Jesus ist Fleisch geworden, er ist Mensch geworden und wir haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Ein Gott, der im Alten Testament oft transzendent war, allmächtig, allwissend und ein Stück weit wirklich unnahbar. Wir erinnern uns an die Geschichte, als das Volk Israel zum Berg Sinai gekommen ist, dort die 10 Gebote empfangen genommen hat. Aber es gab ganz strenge Regeln, wer sich dem Berg nähern durfte. Niemand durfte den Fuß des Berges vom Volk berühren. Mose war als einziger, mit Josua ist er den Berg hochgestiegen und dann sagte er, wollte Gott sehen. Aber Gott sagt, du kannst mich nicht direkt sehen. Er stellte ihn in eine Bergkluft und sagte, ich werde an dir vorbeiziehen und du wirst mich von hinten noch kurz betrachten können. Sonst, wenn du mich direkt sehen würdest, würdest du sterben. Im Neuen Testament sehen wir, dass Jesus diese Kluft ist. Jesus ist diese Kluft. Jesus ist der Berührungspunkt, wo wir Gott begegnen können. Hebräer 1, Vers 3 drückt es aus. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Es ist sozusagen die Herrlichkeit Gottes, die wäre so stark, dass wir die so als Menschen gar nicht wahrnehmen können. Aber Jesus ist sozusagen auf diese Welt gekommen, um den Strahl zu uns zu bringen, einen Glanz zu bringen, etwas zu bringen von dieser Herrlichkeit Gottes. Und dieses Wort, wenn es hier heißt, er ist das Abbild seines Wesens, ist sozusagen wie ein Abdruck, ja, das Wesen Gottes. Und Jesus ist ein Abdruck, so dass wir etwas von Gott wahrnehmen können. Er ist wie eine Repräsentation, eine Reproduktion von Gott. Er ist selber Gott, aber er ist gekommen, so dass wir Gott näher sehen können. Und wie passiert das? Ganz praktisch. Das klingt vielleicht jetzt alles ein bisschen abstrakt, ein bisschen theologisch. Aber wie passiert das? Es ist, indem wir das Wort Gottes, die Bibel lesen, indem wir das Evangelium in der Bibel lesen. Nicht nur, manche Christen lesen die Bibel, als geht es darum, vor allem irgendwelche Regeln einzuhalten. Und dann ist es wieder Religion. Sondern das Evangelium, wer Gott ist, wer Jesus ist und was er getan hat. Ja. Wir sehen im Evangelium seine Weisheit, seine Demut, seine Leidenschaft. Wir haben das letzte Mal schon darüber gesprochen, wie Jesus, oder vor ein paar Wochen, wie Jesus Martha und Maria begegnet. Ihr Bruder war gestorben und er reagiert völlig anders mit den beiden. Die eine ist herzlich und weint mit ihr und die andere sagt er ziemlich, belehrt sie über Gott. Mitten in dieser Situation, wo ihr Bruder gestorben ist. Wir haben darüber gesprochen, das drückt seine Weisheit aus. Er wusste, Maria braucht was anderes als Martha. Jesus ist absolut weise, wie mit uns Menschen umgeht. Als die Pharisäer in dieser letzten Woche vor seinem Tod gekommen sind, da wollten sie ihn austricksen. Sie hatten schwierige Fragen. Sie glaubten, wir können Jesus vom Volk sozusagen als Scharlatane bloßstellen. Und was lesen wir? Sie hatten keine Chance. Sie haben schwierige Fragen gestellt und er hat sie wirklich bloßgestellt. Sie konnten nichts sagen. Jesus ist weise. Er zeigt uns die Weisheit Gottes. Jesus ist demütig. Wir sehen, dass als er ans Kreuz ging und seine Jünger haben gesagt, jetzt müssen wir kämpfen. Und er sagte, ich könnte Zehntausende von Engeln herunterrufen. Er hat sich gebeugt unter den Willen Gottes. Jesus hätte alle Macht des Himmels herunterrufen können, um sich zu befreien. Aber er war demütig, hat sich unter Gottes Willen gestellt. Wir sehen sein Erbarmen, seine Leidenschaft. Nochmal, wenn wir Gott sehen, dann ist er vielleicht manchmal für uns abstrakt. Aber in Jesus wird deutlich, wie sehr Gott Erbarmen hat. Einmal in Markus 1 zum Beispiel heißt es, als ein Kranker zu Jesus kommt, dann heißt es, er hatte Erbarmen mit ihm. Das ist ein bisschen nett ausgedrückt. Was ist wirklich, das Wort im Griechischen ist sozusagen, man könnte das übersetzen, es hat ihm den Magen umgedreht. Wir haben einen Gott, der nicht irgendwo weit abgehoben ist und sagt, ach Mensch, der Daniel hat ein Problem, die Eowyn hat ein Problem, schauen wir mal, ob wir helfen. Nein, von Jesus heißt es, es drehte ihm den Magen um, als er die Not der Menschen sah. Das ist der Gott, den wir haben. Ein Gott, der Leidenschaft hat, der Erbarmen hat. Und durch Jesus wird uns Gott so viel näher gebracht. Wir sehen, wie er mit den Menschen umgeht, wie Gott wirklich ist. Und ich habe vor ein paar Wochen schon mal das Beispiel gebracht. Wenn wir auf die Sonne schauen, brauchen wir einen haufenweise Filter, weil sonst würden wir erblinden, wenn wir länger auf die Sonne schauen. Jesus ist ein Stück weit wie dieser Filter. Er drückt etwas von Gott. Wir sehen Gott auf einmal, aber wir brauchen einen Mittler. Wir können nicht direkt auf die Sonne schauen, wir können auch nicht direkt auf Gott schauen. Aber Jesus ist dieser Mittler, so heißt es auch. Einer ist Gott, einer auch Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Wir brauchen keine anderen Mittler. Ich glaube, manche Christen schauen auf irgendwelche Prediger. Vielleicht hast du so einen deinen beliebtesten Fernsehprediger oder christlichen Autor und du glaubst, der sagt dir mehr über Jesus, über Gott. Lass uns auf Jesus schauen. Schau auf Jesus. Jesus ist der Vermittler zwischen Gott und Menschen. Wenn du auf Jesus schaust, erkennst du, wer Gott ist. Er hat alle Barrieren eingerissen zwischen uns und Gott. Und noch zwei kurze Punkte. Und wir sind am Ende. Hier heißt es im Text, und wenn das passiert, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, dann haben wir Freude. Das Ziel ist, dass wir glücklich sind, dass wir freudig sind. Ich habe schon gesagt, wir lesen das Evangelium, wir studieren das Evangelium nicht aus religiöser Pflichterfüllung, sondern weil es eine Freude ist, weil ich sage, ich kann mehr sehen, wer Jesus ist, wer Gott ist. Und das, sagt der Schreiber Johannes, wird unsere Freude vollkommen machen. Wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, er sagt, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gehört, wir haben ihn berührt. Wir hatten diese Gemeinschaft mit Jesus. Wir haben diese Gemeinschaft mit Gott. Und wir wollen die Gemeinschaft mit euch haben und ihr habt diese Gemeinschaft dann mit Gott. Wie gesagt, das ist Advent, das ist eine weitere Bedeutung. Advent ist, dass du Gemeinschaft mit Gott hast. Und das Ziel ist, dass dein Leben erfüllt ist mit Freude. Und wie erreichen wir das? Ich glaube, ich erkenne das selber in meinem eigenen Leben. Manchmal, wenn man schon lange gläubig ist, dann sagen wir, ja, die Basics, ja, die Grundlagen des Glaubens ist ja ganz nett, aber ich will was so richtig mein Hirn kitzelt, meinen Verstand, dass ich was Neues erkenne, dass ich was Neues sehe über Jesus. Aber das Mittel, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, um wahre Freude in unserem Leben zu haben, sind sehr gewöhnlich, sehr einfach. Es bedeutet, so wie ich schon sagte, die Bibel zu lesen, nicht um irgendwelche Regeln rauszufinden, was Gott von uns als erstes will, sondern das Evangelium zu sehen. Immer wieder das Evangelium zu erkennen. Luther hat es so ausgedrückt, er hat es vielleicht manchmal ein bisschen falsch auch benutzt, aber er sagte, was treibt Jesus an? Wo sehe ich Verse, was ist sozusagen der Jesus-Antrieb in dem Text? Wo erkenne ich Jesus? Wo erkenne ich das Evangelium? Was hat Gott für mich getan? Wir lesen das Wort Gottes, um Evangelium zu erkennen, die gute Nachricht. Das treibt uns in die Anbetung. Wir sagen, Gott, wie schön bist du, wie ich schon sagte. Und wir können so viel über Gott erfahren. Heute Morgen habe ich über Demut gesprochen, über seine Weisheit, über seine Leidenschaft, sein Erbarmen. Es treibt uns in die Anbetung und ins Gebet, dass ich sage, Gott, ich will mehr von dir. Ich will auf dieser Erde mehr von dir. Ich möchte in Lichterfelde das Meer von deiner Demut, deiner Leidenschaft, deinem Erbarmen, deiner Liebe zu sehen ist. Und dann tun wir, was er sagt. Wenn ich erkenne, wie gut er ist, und dann nicht, um ihm irgendwie Punkte bei ihm zu holen. Wir brauchen keine Punkte mehr bei ihm einsammeln, weil wir schon so geliebt sind und er so viel Erbarmen für uns hat, so viel Mitleid, so viel Mitgefühl. Du kannst nicht mehr von Gott erlangen, indem du irgendwas Gutes tust. Aber wir sagen, Gott, du bist so gut, du bist so freundlich, so liebevoll zu mir. Ich will mehr und mehr werden wie du. Ich weiß, es ist so einfach, es ist so gewöhnlich, es ist so basic, es ist so Grundlage. Aber darum geht's. Und das ist mein Gebet für diese Adventszeit, dass wir Zeiten haben, wo wir sagen, danke, Herr, dass du gekommen bist, dass du Mensch geworden bist. Danke, dass du wiederkommst. Aber Herr, in dieser Zeit will ich dich erleben. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich, so wie die Apostel, ich kann dich sehen. In deinem Wort kann ich sehen, wie du bist. In deinem Wort kann ich erkennen, mehr erkennen, was du getan hast. Und ich will anbeten, ich will beten und tun, was du mir sagst. Amen.